Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Hallo. Wie starb die Journalistin Shirin Abu Akleh? Bis heute, genau ein Jahr nach dem Tod der Star-Reporterin, ist diese Frage nicht abschließend geklärt. Deshalb war unsere Korrespondentin vor Ort auf Spurensuche. Außerdem, am Sonntag wählt die Türkei ein neues Parlament und ihren Präsidenten. Umfragen sagen, es könnte eng werden für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Wir beleuchten später die Rolle der Medien. Doch zuerst sprechen wir über ein Medium, das, Zitat, bewusst seinen wirtschaftlichen Vorteil aus der Persönlichkeitsrechtsverletzung anderer sucht. So zumindest hat es das Landgericht Berlin 2002 formuliert. Die Rede ist von der Bild-Zeitung. An der und dem dazugehörigen Axel Springer Verlagshaus kommt man als Medienredaktion schon in normalen Zeiten nicht vorbei. Aber gerade ist alles andere als normal. Recherchen zahlreicher Medien, der Podcast Boys Club und möglicherweise ein ganzer Roman behandeln derzeit den mutmaßlichen Machtmissbrauch in der Bild-Redaktion und bei Axel Springer. Hinzu kommt nun ein weiteres Buch. Denn heute erscheint die Autobiografie von Kai Diekmann. Der Chefredakteur, der am längsten an der Spitze der Bildredaktion war. Über seine Zeit bei der größten Boulevardzeitung Deutschlands und sein neues Buch habe ich kurz vor der Sendung mit Kai Diekmann gesprochen und gefragt, wie viel von ihm steckt denn heute noch in Bild?
Das kann ich nicht beurteilen. Das können, glaube ich, Leute, die Leser viel, viel, viel besser beurteilen. Man ist natürlich selber immer ein Stück weit befangen. Ich bin ja nun 6 Jahre nicht mehr bei Axel Springer und bin jetzt inzwischen ein genauso normaler Bildleser wie Millionen andere auch.
Aber andersrum können Sie es doch bestimmt beantworten. Wie viel Bild steckt denn heute noch in Ihnen?
Ich weiß nicht, ob noch Bild in mir steckt, aber in mir steckt ganz sicher noch der ungeheure Drang, Geschichten zu erzählen. Ich kann auch heute noch an keiner einzigen Geschichte vorbeigehen. Davon können sowohl die Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten, Sabine Schicketanz, als auch die Kollegen oben von der Ostsee-Zeitung ein Lied singen. Wenn ich draußen bin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich etwas sehe, dann muss ich das fotografieren und gleich in die Redaktion schicken. Privat habe ich mich darauf verlegt, zum Beispiel die Geschichte von Engelbert Humperdinck zu recherchieren, der in unserem Haus an der Ostsee häufig gewesen ist, und dort einzutauchen in diese Welt, nach Dokumenten zu suchen, zu schauen, was hat er dort gemacht, was hat er dort komponiert. Damit kann ich so ein bisschen meine Leidenschaft befriedigen, recherchieren zu dürfen.
In Ihren Dienstjahren, da galt Bild als publizistisches Leitmedium. Wie haben Sie das gemacht?
Also zunächst einmal war es immer wichtig für uns bei Bild, dass wir nicht nur darüber berichtet haben, was ist, sondern wie das, was ist, auch von den Menschen empfunden wird. Also ich habe immer gesagt, Unterschied zur FAZ ist, die berichten, was ist, wir gehen einen Schritt weiter. Wenn die FAZ berichtet, dass Josef Ratzinger zum ersten deutschen Papst seit 500 Jahren gewählt worden ist, dann lautet im Bild halt die Schlagzeile, wir sind Papst. Die Zeile ist grammatikalisch falsch, die ist auch inhaltlich falsch, weil nicht alle Deutschen zum Papst gewählt worden sind, aber sie drückt ein Gefühl aus. Das hat etwas mit Meinungsführerschaft zu tun. Also Bild misst die Temperatur im Lande. Ein kluger Kollege hat mal den schönen Satz formuliert, die Bild-Zeitung sei so etwas wie der Seismograph der deutschen Befindlichkeit.
Und sind Sie auch mal einen Schritt zu weit gegangen?
In unseren Schlagzeilen?
In Ihren Schlagzeilen, aber auch in Ihrer Berichterstattung?
Aber selbstverständlich. Also wenn Sie 16 Jahre Verantwortung tragen für die lauteste Trompete auf der Bühne, und es ist mehr als eine Trompete, es ist ein ganzes großes Orchester, dann sind da auch eine Menge schiefe Töne dabei. Das können Sie gar nicht vermeiden. Wir Journalisten haben ja das Schicksal, dass wir à jour berichten, das heißt aus dem Tag heraus für den Tag. Und wir haben halt nicht die Gnade des zeitlichen Abstands mehrerer Jahre, wie beispielsweise Historiker, die dann in der Lage sind, einen Sachverhalt ganz anders zu entscheiden. Und es gibt wirklich Fehler, die ich tagesaktuell zu verantworten gehabt habe. Ich bin immer derjenige, der am Ende die Verantwortung getragen hat.
Also publizistisches Leitmedium, und auf der anderen Seite sind wir jetzt hier schon auf Kritik eingegangen. Denn zu Bild unter dem Chefredakteur Kai Diekmann gehören innerhalb von 15 Jahren, ich habe mal nachgezählt, mehr als 100 Rügen für das Blatt, seine Online-Präsenz und die Sonntagszeitung. Warum steht darüber so wenig in Ihrem Buch?
Mein Buch ist eine Autobiografie, kein Roman, sondern ich habe meine Geschichte aufgeschrieben und so, wie ich Bild gesehen und erlebt habe. Was den Presserat angeht, natürlich ist jede Rüge zunächst einmal eigentlich eine Rüge zu viel. Es gibt aber ganz viele Rügen, über die habe ich mich auch sehr gestritten mit dem Presserat, weil ich mit seiner Beurteilung, mit seiner Spruchpraxis nicht einverstanden gewesen bin. Beispielsweise, wenn es um unsere Berichterstattung über die Nationalität von Straftätern in Deutschland ging. Der Presserat hat, wann immer wir das getan haben, uns gerügt und wir haben darauf hingewiesen, dass das für den Leser eine wichtige Information ist und ich davon nicht ablassen werde. Inzwischen hat sich der Presserat dort auch eines Besseren besonnen und seine Spruchpraxis geändert. Die Rügen stehen allerdings alle dort. Was ganz wichtig ist, der Presserat wird immer nur dann tätig, wenn sich jemand an ihn wendet, wenn sich jemand über Berichterstattung in einer Zeitung oder Zeitschrift beschwert. Und das bedeutet natürlich, dass ein so großes Medium wie Bild, die zig Millionen Leser erreicht, viel mehr Beschwerden beim Presserat provoziert als jedes andere Medium. Dazu kommen natürlich auch Beschwerden, die manchmal wirklich irrsinnig sind. Einer hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wir sind Papst, hat uns vor den Presserat gebracht. Aber auch unsere Zeile zur Wahl Angela Merkels als erster deutscher Bundeskanzler, Miss Germany, hat uns eine Beschwerde eingebracht. Da hat sich ein Leser beschwert und hat gesagt, es sei doch gar nicht um eine Misswahl gegangen. Sie sehen, da geht in die Statistik auch unglaublich viel Unsinn ein. Richtig ist übrigens auch, dass es kein Medium gibt, für das so viele Beschwerden als unbegründet zurückgewiesen worden sind. Sie sehen also, das hat ganz viel auch schlicht und ergreifend mit der Größe von Bild und Statistik zu tun.
Was denken Sie denn über die aktuellen Recherchen zur Bild und dem Axel Springer Verlag?
Also, ich habe das schon verschiedentlich formuliert. Ich bin seit 6 Jahren nicht mehr im Springer Verlag. Ich bin nicht mehr Teil dieser Geschichte. Ich habe dazu eine explizite Meinung, aber leiste mir inzwischen den Luxus, diese Meinung auch für mich behalten zu dürfen. Ich hätte mir natürlich eine glücklichere Entwicklung für Bild gewünscht, aber inzwischen gucke ich mir das genauso wie Sie natürlich nur noch von draußen an.
Aber in Ihrem Buch, da schreiben Sie selbst, als politischer Journalist ist es deine Aufgabe, Fällen von Korruption, Bestechlichkeit, Kumpanei und Intransparenz nachzugehen, ungeachtet der Person und des Amtes und des Gegenwindes. Darf ich Sie da nicht beim Wort nehmen oder gilt das nicht, wenn es um Axel Springer geht?
Aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass sich die lauteste Bühne, die lauteste Trompete auf der Bühne, muss sich auch die lauteste Kritik gefallen lassen. Das ist ja auch kein Wunder, dass eine so große Marke wie Bild Kritik auf sich zieht und besonders scharf beobachtet wird. Das habe ich immer auch so gesehen. Und deswegen darf man sich darüber nicht beklagen, wenn man dann Gegenstand von Recherchen und kritische Nachfragen wird. Das gehört schlicht und ergreifend dazu.
Wie viel Kumpanei gab es denn wirklich bei Bild und Springer Ihrer Meinung nach?
Am Ende geht es doch um die Frage von Einflussnahme. Und ich kann Ihnen nur sagen, damit habe ich mich als Chefredakteur nahezu jeden Tag auseinandersetzen müssen, diesen Versuch der Einflussnahme. Im Allgemeinen war das allerdings nicht der brachiale Weg, wie beispielsweise Christian Wulff oder der damalige SPD-Generalsekretär Franz Müntefering, der gegen mich Strafanzeige erstattet hatte, um uns an der weiteren Berichterstattung in der Bonusmeilen-Affäre zu hindern, sondern im Allgemeinen waren es ja eher Leute, die mit Schmeicheleien ihre Nähe gesucht haben, weil sie eben auf diese große Bühne wollten.
Aber es geht ja jetzt hier um Strukturen innerhalb der Bild-Redaktion und innerhalb von Axel Springer. Der öffentliche Vorwurf gegen die Bild und Axel Springer, der lautet derzeit systematischer Machtmissbrauch von Männern gegenüber Frauen und das nicht erst seit Julian Reichelt, sondern das Ganze soll auch schon bei Ihnen angefangen haben. Ist das Ihrer Meinung nach alles gar nicht passiert?
Ich kann die Zeit nach mir natürlich nicht beurteilen.
Es geht um Ihre Zeit, auch in den Recherchen.
Ja, deswegen kann ich Ihnen nur sagen, zu meiner Zeit habe ich das nicht erlebt. Ich habe halt keinen Roman geschrieben, in dem ich passend machen kann, was nicht passend ist oder Dinge hinzufügen, damit es sich besser liest, sondern ich konnte ja auch nur das schildern, was ich bei Bild und was ich bei Springer erlebt habe. Und manches von dem, was ich dort heute lese, kommt mir mythen- und märchenhaft vor und hat mit der Bild-Zeitung, wie ich sie erlebt habe, nichts zu tun.
Aber Menschen, vor allem Frauen, die sind gegangen oder wurden gegangen, auch in ihrer Zeit als Chefredakteur und als Herausgeber der Bild. Gibt es da nicht Dinge, die es heute aufzuarbeiten gibt, die Sie heute vielleicht auch noch mal kritischer sehen, wofür Sie sich vielleicht heute auch entschuldigen wollten?
Da müssten Sie mir dann tatsächlich die Fälle nennen. Ich kenne diese Fälle nicht, sondern ganz im Gegenteil. In meiner Zeit ist die erste Frau, als ich Herausgeber war, nämlich Marion Horn, Chefredakteurin der Bild am Sonntag geworden. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass es immer mein Wunsch gewesen ist, dass mit Tanit Koch die erste Frau im Amt des Chefredakteurs mir nachfolgt. Und ich habe immer wahnsinnig gerne mit vielen Kolleginnen zusammengearbeitet. Nicht etwa, weil ich ein Gutmensch gewesen bin, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen oftmals die besseren Führungspersönlichkeiten sind und ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich viele Frauen in Führungsverantwortung gebracht habe. Ich glaube, es hat vor mir keine Chefredaktion gegeben, in der so viele Frauen waren wie zu meiner Zeit.
Es gab ja den Vorwurf gegen Sie wegen sexueller Belästigung, sexualisierten Missbrauch. Und die Kollegin, die diese Vorwürfe erhoben hat, ist dann gegangen. Das war das Beispiel, auf das ich angesprochen habe.
Zu dem Fall ist alles gesagt. Der Fall ist auch abschließend geklärt. Und ich bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht mehr äußere. Generell gilt, und ich sage es nochmal, wer austeilt, der muss auch einstecken können. Auch dann, wenn man das als unfair oder als ungerecht behandelt. Da muss man sich mit den gleichen Maßstäben messen lassen, wie wir das auch bei anderen tun.
Sagt Kai Diekmann, ehemaliger Bild-Chefredakteur. Heute erscheint seine Autobiografie Ich war Bild. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung über das Buch und seine Zeit bei der Bild-Zeitung gesprochen. Und eine Langfassung des Interviews finden Sie online auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/mediasres. Die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shirin Abu Akleh galt als erfahrene Journalistin. Sie recherchierte über 20 Jahre aus den besetzten palästinensischen Gebieten, zuletzt im Westjordanland. Für ihren letzten Arbeitseinsatz will sie aus dem Flüchtlingslager in Jenin berichten. Dort findet damals eine Militärrazzia statt. Sie und ihr Team geraten unter Beschuss und wenig später ist Shirin Abu Akleh tot. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, was wirklich geschah an jenem 11. Mai 2022. Erst Monate später räumte die israelische Armee ein, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Kugel eines israelischen Soldaten gehandelt haben könnte. Absicht, die sei aber nicht gewesen. Im Spiel gewesen. Damit legen israelische Militärermittler den Fall aber auch schon zu den Akten. Aber an dieser Version, da gibt es Zweifel. Vom Kamerateam vor Ort, Abu Akles Arbeitgeber Al Jazeera und ihrer Familie. Sie wollen, dass der Tod der Journalistin weiter aufgeklärt wird und dafür sind sie bereit, bis vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu ziehen. Unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer ist für uns zum Jahrestag des Todes von Shirin Abu Akleh in Jenin auf Spurensuche gegangen.
Immer wieder kommt Ali al-Samoudi an den Ort zurück, der sein Leben verändert hat. Es geht ihm sichtlich nahe. Ein vertrockneter Kranz und ein verwelkter Blumenstrauß deuten auf die Stelle, an der Shirin Abu Akleh auf dem Asphalt mit dem Gesicht nach unten reglos liegen bleibt.
Zuerst haben sie auf mich geschossen. Die Kugel hat mich in die Schulter getroffen. Sie ist da zum Baum gerannt. Der Schütze hat weitergeschossen. Sie haben Shirin getötet. Warum nur? Sie war nicht bewaffnet und keine Gefahr für die israelischen Soldaten.
Samoudi starrt die Straße entlang. Eine Panzersperre aus schwerem Metall erinnert daran, dass hier regelmäßig Militäroperationen stattfinden, gegen die sich die Bewohner des Camps mit Waffengewalt wehren. Für Samoudi besteht kein Zweifel, dass das israelische Militär absichtlich auf die Journalisten geschossen hat.
Die haben mich gesehen. Ich hatte die Schutzweste an mit dem Schild Presse darauf. Es war kein Unfall. Sie wollten uns töten.
Was ist wirklich passiert am 11. Mai 2022? Weniger als 3 Stunden nach der Schießerei tweetet das israelische Außenministerium ein Video, das schießende Palästinenser in Jenin zeigt, erinnert sich Guillaume Lavallée. Er war zu dem Zeitpunkt der Vorsitzende der FPA, der Ausländischen Pressevereinigung für Israel und die Palästinensergebiete.
Jeder, der in Jenin war, so wie ich, musste sich wundern. Abu Akleh wurde am Rand des Flüchtlingslagers getötet. Die Bilder aus dem Internet wurden aber in der Mitte des Camps aufgenommen. Da stellt sich die Frage, wie Kugeln, die in der Mitte des Flüchtlingslagers abgeschossen wurden, jemanden am Rand des Camps töten konnten.
Konfrontiert mit Fragen zum tatsächlichen Ablauf des Militäreinsatzes in Jenin an diesem Tag, antwortet das israelische Militär auch ein Jahr danach mit einer knappen Mail. Darin enthalten Internetlinks, die auf den Abschlussbericht vom 5. September 2022 verweisen. Darin heißt es:
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Frau Abu Akleh aus Versehen von Kugeln von israelischen Soldaten getroffen wurde.
Die israelischen Behörden legen den Fall Abu Akleh damit zu den Akten. Ein Vorgehen, das Naftali Bennett, der vor einem Jahr amtierende israelische Ministerpräsident, bis heute verteidigt.
You know, I've been in battle. And bad things happen.
Ich war selbst im Militär und habe gekämpft. Schlimme Dinge geschehen. Zivilisten sterben, wenn gekämpft wird und es gibt Kollateralschäden und es ist keine Absicht, dann braucht es keine Strafverfolgung. Sie würden denen, die für sie kämpfen, die Hände fesseln.
Ex-Premier Bennett sieht den Tod von Shirin Abu Akleh als Kollateralschaden eines Landes, das von feindlichen Terrororganisationen umgeben ist. Al-Jazeera-Chef Walid Umari, Abu Akles Vorgesetzter in Ramallah, ist darüber empört. Zusammen mit der Familie der Getöteten will er den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen. Bei einer Veranstaltung der israelischen Auslandsjournalistenvereinigung fordert er Gerechtigkeit für den Tod von Shirin Abu Akleh.
Israel kann nicht so weitermachen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wir wollen die Wahrheit herausfinden und die zur Verantwortung ziehen, die Shirin ermordet haben.
Heute vor einem Jahr starb die Journalistin Shirin Abu Akleh. Sie hörten eine Reportage von Bettina Meyer. Es könnte knapp werden am Sonntag, denn dann wählt die Türkei ein neues Parlament und ihren Präsidenten. Umfragen prophezeien ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem aktuellen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und dem gemeinsamen Kandidaten der Opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Welche Rolle spielen die Medien in diesem Wahlkampf? Darüber kann ich jetzt mit Isabel Gotovac sprechen. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio Istanbul. Frau Gotovac, vielfach ist hierzulande die Rede von einer Schicksalswahl, die der Türkei bevorsteht. Spiegelt sich das auch in der Berichterstattung türkischer Medien wider?
Ja, das spiegelt sich hier sehr deutlich wider und wird vor allem auch in den regierungskritischen Medien abgebildet. Hier wird klargemacht, wenn der türkische Präsident Erdogan nochmal gewinnen sollte, manifestiert sich dieses von ihm aufgebaute Ein-Mann-System noch mehr, das er so sehr etabliert hat in den letzten Jahrzehnten. Also die Warnung vor einem noch stärkeren autokratischen System durch eine Wiederwahl Erdogans ist da gegeben. Anders ist es da bei den regierungsnahen Medien zu beobachten. Hier findet sich immer wieder die Darstellung einer starken Türkei mit Erdogan an der Spitze. Dem gegenübergestellt wird eine schwache, vom Ausland abhängige Türkei mit einem möglichen Kemal Kılıçdaroğlu an der Spitze. Auffällig ist auch, klickt man sich beispielsweise auf die Website der regierungsnahen Daily Sabah, sucht man dort nach Artikeln über diese Opposition eher vergeblich. Kritiker prangern auch an, dass der Wahlkampf allgemein unfair abgelaufen sei. So war es so, dass zum Beispiel der Staatssender TRT 8 Tage lang die Wahlwerbespots des Oppositionsführers Kılıçdaroğlu einfach nicht ausgestrahlt hat. Da braucht es erst eine Unterlassungsklage. Erst da hat der Staatssender angefangen, die Wahlwerbespots des einzigen ernstzunehmenden Herausforderers zu senden.
Wie informiert sich denn die Mehrheit im Land über die Wahlen?
Ja, das kommt ganz drauf an, auf welche Altersgruppe man schaut. Die Jungen, die in der Türkei, die jungen Menschen, die sind überwiegend auf Social Media unterwegs. Da ist es vor allem Twitter als die Informationsquelle Nummer 1. Und man sieht, wie auch die Macher hier in der Politik gerade auf diesen Kanälen versuchen, potenzielle Wähler zu erreichen. Inzwischen fast schon legendär geworden. Während des Wahlkampfs sind die Videos auf Twitter von Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu aus seiner heimischen Küche heraus. Die älteren Menschen in der Türkei, die schalten dann doch eher so ganz klassisch das Fernsehen ein. Und hierüber läuft natürlich vor allem auch die Berichterstattung zu den Wahlen. In Dauerschleife berichten die Sender da über die anstehenden Wahlen. In Splitscreens sind dort Analysten, Politikwissenschaftler dauerpräsent. Und die Zuschauer, die haben die Qual der Wahl bei rund 1500 Fernseh- und Radioprogrammen hier im Land. Das klingt erstmal nach Medienvielfalt. Die gibt es aber so eigentlich gar nicht. Und das kritisiert beispielsweise İlhan Taşçı. Er sitzt für die oppositionelle CHP in der türkischen Medienaufsicht RTÜK. Der sagt, die Sender konkurrieren miteinander in ihrer Anbiederung an die Regierung. 95% der Fernseh- und Hörfunksender sind regierungsnah, sagt er. Deshalb sei es auch keine Überraschung, dass Staats- und Regierungschef Recep Tayyip Erdogan dauerpräsent sei. Also es hängt so ein bisschen davon ab, was man einschaltet, was man liest. Und das ist dann am Ende auch das Ergebnis der Information, die man bekommt.
Schauen wir nochmal genauer auf die Lage türkischer Medien allgemein. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, da rutscht die Türkei immer weiter ab. Zuletzt nur noch Rang 165 von 180. Wie frei können Medien im Land überhaupt über diese Wahlen berichten?
Ja, dass sich die Türkei im Ranking der Pressefreiheit verschlechtert hat überhaupt, ist nicht einfach so passiert. Nach den Gründen muss man da gar nicht erst lange suchen. Mindestens 32 Medienschaffende sitzen hier im Land wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Kurz vor den Wahlen dieser so bedeutenden Wahl hat der türkische Präsident Erdogan die Daumenschrauben für die Presse noch einmal mehr angezogen. Es gab immer wieder neue Anklagen, Massenverhaftungen, zum Beispiel völlig willkürliche Festnahmen von kurdischstämmigen Journalisten in den östlichen Provinzen des Landes. Und das Desinformationsgesetz ist in Kraft getreten. Und das zeigt, Journalisten können hier alles andere als frei berichten. Ob es nun neue Verhaftungen gibt oder neue Gesetze, die die Arbeit erschweren, all das kann man als Einschüchterungsversuche bewerten. Einschüchterungsversuche, eben nicht so kritisch wie vielleicht vorgesehen zu berichten oder am besten erst gar nicht zu berichten. Vor allem jetzt in diesen bedeutenden Zeiten wie vor der Wahl. Also eine freie, ja,
Nee, erzählen Sie, eine freie,
unabhängige Berichterstattung ist da schwierig.
In dieser Woche hat der Fall Bülent Mumay, der unter anderem für die FAZ tätig ist, für Schlagzeilen gesorgt. Was wird ihm als ausländischen Journalisten vorgeworfen?
Ja, er wurde vor einer Woche von einem Gericht in Istanbul verurteilt, und zwar zu einem Jahr und 8 Monaten auf Bewährung. Das Gericht hat das Urteil mit Tweets auf Mumays Twitter-Account begründet, die trotz gerichtlicher Anordnung nicht gelöscht worden seien. Gegen die Veröffentlichung klagte das Bauunternehmen Met Gün, dem eine dubiose Rolle bei milliardenschweren Ausschreibungen vorgeworfen wird. Und genau das sollte offenbar nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Deshalb hatte das Unternehmen eine Informationssperre erwirkt. In der Begründung hieß es des Gerichts, Mumay habe sich nicht an die verhängte Nachrichtensperre gehalten. Und im November erzählte uns Mumay schon in einem persönlichen Gespräch, dass gleich mehrere Prozesse gegen ihn laufen. Er selbst sieht sich schon länger im Visier der Regierung.
Zur Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei waren das Einschätzungen von Isabel Gutovac, Korrespondentin in Istanbul. Vielen Dank. Und das war's mit Medias Res am Donnerstag. An dieser Stelle erwartet Sie morgen eine neue Folge unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss, der die Frage stellt, wie geht eine bessere Drogenberichterstattung? Hier im Programm folgt gleich der Büchermarkt mit einer Rezension des aktuellen Romans von Literaturnobelpreisträger Abdurrazzak Gurnah. Ich bin Antran und bedanke mich für Ihr Interesse bis hierher. Machen Sie's gut und tschüss.